Ich erinnere mich an ein Gespräch, war eine der letzten Dienstfahrten von Guido Westerwelle in seiner gepanzerten Limousine. Da rief er mich aus dem Fond seines Autos an, auf dem
Ja.
Handy, und sagte: Herr Quoos, vergessen Sie mir die nächsten 4 Jahre die Liberalen bitte nicht. Ne? Wir sind wichtig. Das wird auch für Friedrich Merz, wenn er Kanzler wird, eine brutale Herausforderung, weil er muss diese 4 Jahre nutzen, um einfach Deutschland muss so fit sein und so resilient gegen eine mögliche AfD-Regierung. Also in diesen 4 Jahren müssen die Probleme beseitigt sein. Und die Weltprobleme, die sind ja noch viel größer. Er muss im Grunde genommen Europa zusammenführen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Deutschland wählt. Die einen sagen vielleicht, endlich konnte diesen ganzen Wahlkampf und das Politiker-Blabla nicht mehr ertragen. Die anderen sagen vielleicht, ich weiß immer noch nicht, wen oder was ich morgen wählen soll. Wie auch immer. Erstmal herzlich willkommen zur letzten Episode von Hamburg am Morgen vor der Bundestagswahl. Es gibt viel zu besprechen. Ich hoffe, Sie, liebe Podcast-Freunde, haben genauso viel Lust auf einen spannenden Politik-Talk wie ich. Und den werden wir garantiert bekommen, denn der Chefredakteur der Funke Zentralredaktion ist heute mal wieder an Bord. Jörg Quoos. Und dieser Mann steckt im Berliner Politikbetrieb so tief drin, wie nur sehr wenige Menschen in unserem Land. Also, guten Morgen nach Berlin und hallo Jörg.
Hallo Marcel, guten Morgen nach Hamburg.
Wie wirst du eigentlich den Sonntagabend verbringen oder musst du arbeiten und bist den ganzen Tag in der Redaktion?
Ja, ich werde den Sonntag wie jeden Wahlsonntag in meinem bisherigen Leben in der Redaktion verbringen.
Du gehst aber erst noch wählen und dann ab an den Schreibtisch. Wo
Natürlich.
Steht denn, ja, wo steht denn dein Schreibtisch
Altes
an dem
Ritual.
Tag? Redaktion
Morgens
oder
früh,
Reichstag?
Nein, der Schreibtisch steht in der Redaktion. Da läuft alles zusammen, da wird koordiniert, da wird am Produkt gearbeitet. Da machen wir auch eine kleine TV-Aufzeichnung. Also der Arbeitsplatz ist eine Redaktion, wo alles zusammenläuft.
Ja. Bist du einverstanden, wenn wir heute als Einstieg, weil in den letzten Wochen so richtig was zum Lachen hatten wir nicht. Also ich würde sagen, ich kann dir und den Hörern jetzt mindestens einen Schmunzler anbieten. Vielleicht schlägt man sich nicht gleich auf die Schenkel, aber ich finde, das ist schon unterhaltsam und vielleicht kennst du das auch schon und der eine oder andere Hörer, aber für mich ist das vielleicht der Spruch der Woche. Er kommt vom FDP-Mann Wolfgang Kubicki und besonders das Ende hat es in sich.
Also wir beschweren uns darüber, dass sich bei uns Leute in den Wahlkampf einmischen und wir mischen uns überall in den Wahlkampf ein. Nicht? Frau Baerbock hat mit ihrem Außenministerium im laufenden Wahlkampf Donald Trump lächerlich machen wollen und wundert sich jetzt, dass er sich nicht zu seiner Inauguration einlädt, sondern nur irgendeine Charakternase von der AfD. Der Kollege Scholz hat sich in den Wahlkampf in Frankreich eingemischt mit einem Gastbeitrag in Le Monde. Der Kollege Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, fährt nach Georgien und hält da große Reden, die Opposition zu unterstützen. Und wir unterstützen ja offiziell auch die Opposition in Ungarn. Also wir mischen uns überall ein. Warum wundern wir uns, dass die Amerikaner sich das nicht gefallen lassen und sich auch bei uns einmischen? Um das mal ein bisschen slapstickhaft zu sagen, als ich gehört habe, dass Ralf Stegner nach Pennsylvania gereist ist, um Kamala Harris beim Wahlkampf zu unterstützen. Wahlkampf, war mir klar, die verliert die Wahl.
Ich weiß, die Zeiten sind nicht dafür da, eigentlich um zu lachen, aber das tut doch mal ganz gut, oder?
Ja, ein echter Kubicki. Er hat seinen Humor nicht verloren, trotz 4% in den Umfragen.
Ja, darüber reden wir auch gleich nochmal. Aber ich würde dich gerne heute ein bisschen quizzen über den Montag, weil der steht ja im übertragenen Sinn für die Zeit nach der Wahl. Geht am Montag ein ganz, ganz schlimmes Geschacher los oder läuft das vielleicht überraschenderweise reibungslos?
Naja, wir werden in jedem Fall ein schlimmes Geschacher bekommen. Die Positionen liegen ja so weit auseinander, es ist ja dokumentiert in gefühlt einer Milliarde TV-Duellen, dass es natürlich anstrengend wird. Es wird ein Geschacher geben am Ende. Es wird vielleicht ein weniger großes Geschacher, wenn es für Schwarz-Rot reicht. Aber wenn Friedrich Merz, der gerne so apodiktisch durchregieren will, eine Dreierkoalition führen soll, mit vielleicht noch mit den Grünen mit drin, dann sage ich, willkommen in der echten Welt, lieber Friedrich Merz, dann wird es brutal. Ja? Also da wird nichts ganz schnell geklärt, sondern wir werden eine lange Zeit brauchen, um eine Regierung zu bilden. Und am Montag wird vor allem Folgendes klar sein, also dass jetzt die SPD jetzt noch einen siegreichen Kanzler stellt, das glaubt jetzt wirklich nur noch Olaf Scholz. Aber am Montag werden wir klar sehen, wie hat die AfD wirklich abgeschnitten. Da gibt es ja noch so ein paar Unsicherheiten in den Umfragen. Wir werden sehen, hat die Union die 30 geschafft oder hat sie gerissen? Es gibt eine neue Umfrage, die sitzt jetzt bei 28. Das ist spannend. Wir werden sehen, hat es die FDP geschafft? Ist sie auf der letzten Rille mal wieder in den Bundestag gekommen?
Ja, was glaubst du? Das
sind so die Sachen, die am Montag, ich traue mir da keine Vorhersage zu. Wir wissen ja, dass Umfragen eine Toleranz von 1-2% haben und wer soll da bitte bei 4,5% sagen, die sind drin, das sind draußen. Das ist jetzt wirklich, es wird auf jeden Fall super eng, das steht fest. Die FDP wird dramatisch verlieren gegenüber ihren tollen Werten, die sie vor 3,5 Jahren hatten. Aber zu sagen, die sind drin oder draußen, das kann niemand. Ja, also es kann haucheng werden. Und wir wissen ja auch, dass 37% der Wählerinnen und Wähler, was man fast kaum glauben kann, sich noch nicht entschieden haben, was sie wählen. Und wenn diese Entscheidung dann impulsiv abends um 17.30 Uhr in der Wahlkabine fällt, da kann sich noch verändern.
Weißt du, was das Schöne an unserem Job ist? Wir beide können ja einfach ein bisschen drauf losspekulieren und bekommen auch noch Geld dafür. Das ist ja eine tolle Ausgangssituation. Deswegen, für wen wird's heißen, das war's nach der Wahl? Also zumindest für einige der handelnden Personen, da würde ich gerne mal mit dir durchgehen, weil du hast das eben auch so deutlich ausgesprochen mit Olaf Scholz. Ich habe so ein leicht anderes Gefühl, was ihn angeht. Ich habe das Gefühl, dass er weiß, dass er das nicht gewinnt. Ich habe das Gefühl, dass er relativ locker in den letzten TV-Auftritten für seine Verhältnisse war. Und zum Schluss bei Welt und Bild TV, als er da mit Friedrich Merz zusammen agiert hat, da fand ich ihn fast schon ein Hauch versöhnlich.
Ja.
Also der Mann ist ja nicht bekloppt.
Wenn man ihn so im Off erlebt, zum Beispiel Joe Giallo, dann hat er nicht so wahnsinnig viel Versöhnliches zugewonnen die letzten Tage. Also ich höre das Gegenteil, dass er sehr dünnhäutig geworden ist und schnell aus der Rolle fällt.
Aber vielleicht, weil er weiß, dass es vorbei ist.
Ja, in den TV-Duellen hat er so ein bisschen Brücken geschlagen, stimmt. Aber wenn du mich jetzt fragst, für wen ist dann am Sonntagabend nach der ersten Hochrechnung oder nach dem amtlichen Endergebnis, dass er irgendwann danach kommt, Schluss, da ist natürlich Olaf Scholz, steht da an der ersten Reihe ganz vorne. Ja, und wenn die FDP rausfliegt, eine historische Niederlage erleidet, dann ist natürlich Christian Lindner auch jemand, der mutmaßlich nicht zu halten ist. Da gibt es schon Nachfolger, die bereitstehen. Und dann bei der SPD stellt sich dann auch noch die Frage, wer übernimmt in der Partei eigentlich die Verantwortung für ein historisch schlechtes Abschneiden, das sich abzeichnet. Wenn die Werte so kommen, wie die Umfragen es voraussehen, wird es das schlechteste Abschneiden der SPD ever. Noch schlechter als Schulz. Und deswegen stellt sich auch die Frage, wie geht die Parteiführung dann am Ende mit um? Ich sehe auch, dass Lars Klingbeil, der Parteichef, eine Rolle spielen wird bei einer Regierungsbildung, aber trotzdem hat er auch ein Problem. Er ist verantwortlich als Parteichef auch für mutmaßlich 15, 16, 17%.
Diese These mit Olaf Scholz, die ja eigentlich jeder vertritt, also erstens, ich gebe dir recht, natürlich, also meine, wenn ich die Ergebnisse mir angucke, beziehungsweise die Vorhersagen, dann ist da Ende Gelände. Glaubst du, dass er sich tatsächlich hundertprozentig aus der Politik zurück, das ist ja sehr spekulativ, aber der Mann hat ja so ein großes Selbstbewusstsein und glaubt, eigentlich kann nur er das Land, Europa, vielleicht auch die Welt retten. Meinst du nicht, dass der irgendwie sich einfach nur in so ein Abkühlbecken begibt und es nochmal wissen will irgendwann?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wenn du 3,5 Jahre ganz oben warst, quasi im mächtigsten Sessel der Republik saßt und dann raus musst und dann kann alles, was danach kommt, nur noch schlechter werden. Ja, und du kannst, ich sehe ihn nicht in dieser Rolle, vielleicht, da gibt es ja nur noch die Rolle des Bundespräsidenten, da sehe ich jetzt auch nicht drin. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste wirklich nicht, in welcher Rolle Olaf Scholz da jetzt weiterspielen sollte. Auch der SPD-Vorsitz ist ihm von der Partei mal verweigert worden, du erinnerst dich. Also
aber hallo.
Es ist für ihn dann eigentlich an der Zeit abzutreten und das kann er tun, ohne dass wir ihm Häme nachrufen müssen. Er hat sich dann wirklich um Deutschland verdient gemacht. Er war in so vielen Ämtern. Er war Arbeitsminister, war Finanzminister, Vizekanzler, Regierungschef in Hamburg. Also er hat wirklich sich in seinen öffentlichen Ämtern aufgerieben für das Land und für die Stadt Hamburg. Und dann muss man ihm dankbar dafür sein. Aber dann ist auch gut.
Wenn du schon über die SPD-Parteispitze sprichst, dann, lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich glaube, da wirst du mir sofort zustimmen. Saskia Esken, ich würde sagen, die hat keine Zukunft als Parteivorsitzende.
Ja, das heißt es immer so, wird in Berlin geraunt, die wird da rasiert nach der Wahl. Aber ich frage mich, ob das fair ist, die Frau in der Doppelspitze dann zu rasieren. Ja, ich meine, beide haben entschieden, wir setzen auf Olaf Scholz. Ja. Ne? Und diese Bemühungen, die es wohl gab, Boris Pistorius da anzusprechen, die sind ja irgendwie nicht ins Ziel gegangen, wie wir sehen. Ja, und das muss sich auch Lars Klingbeil gefallen lassen, den Vorwurf, dass er vielleicht da auch eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, es kann sein, dass einer von beiden quasi Verantwortung übernimmt, aber richtig gut sieht es, finde ich, für mich nicht aus.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch der Kanzlerkandidat der Herzen, der ohne Zweifel noch eine große Rolle spielen wird, Boris Pistorius in der SPD.
Ja, das sehe ich so. Der ist nach wie vor der beliebteste Politiker. Er ist unumstritten, er ist Merz-kompatibel, die passen irgendwie zueinander. Ich sag mal so alte, ältere Machos, ja, die so einen gleichen Blick auch auf die Sicherheitslage in der Welt haben, ja, die Militär toll finden und deren Herz höher schlägt, wenn Raketen angeschafft werden. Also die passen zusammen, ja, und das könnte ein starkes Duo werden.
Über diese Deutung der beiden Persönlichkeiten muss ich natürlich ein bisschen lachen, aber wenn ich mir das so richtig überlege, glaube ich, hast du zu 100% recht. Wie sieht's mit Robert Habeck aus? Da kommen wir jetzt mit zu den Grünen. Der wirkt auf mich teilweise verzweifelt, mindestens angefasst in seinen letzten TV-Auftritten. Wie geht das für ihn nach der Wahl weiter? Da hängt es ja nicht nur von der Prozentzahl ab, die er holt. Da spielt ja vielleicht auch noch was anderes mit rein.
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, er wird in der Politik weiter eine wichtige Rolle spielen, egal ob die Grünen jetzt in die Opposition gehen oder ob sie in die Regierung eintreten. Weil er ist das Aushängeschild der Partei. Mhm. Ja, er hat ein anderes Format gewonnen, trotz seiner Fehler, die er gemacht hat als Annalena Baerbock. Und ich glaube, er wird das Aushängeschild der Grünen bleiben.
Es sei denn, er kriegt ein ganz anderes Problem. Und dazu würde ich dir gerne noch was vorspielen vom RTL Quadrell.
Würden Sie zum Wohle des Landes im Sinne der Grünen dann irgendwie sagen, okay, wenn es mit diesen Grünen, also mit mir nicht geht, dann halt ohne mich?
Was ist denn das für eine komische Frage?
Wieso ist die komisch?
Könnte das als Szenario nicht tatsächlich auf die Grünen kommen? Weil so könnte ja Markus Söder theoretisch, das ist jetzt sehr spekulativ, ich weiß, aber das macht ja Spaß, könnte er ja sein Gesicht wahren und sagen, okay, also der Wirtschaftsminister, den ich nun am allermeisten gehasst habe, der ist weg, dann können wir mit den Grünen ja doch irgendwas machen.
Also üblicherweise denken Parteien so nicht und lassen sich auch nicht auf Druck von anderen Parteien den Vorsitzenden wegschießen. Also das wäre äußerst ungewöhnlich. Ja, gut, die Grünen sind eine ungewöhnliche Partei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt Söder fordert, wir machen was mit den Grünen, aber der Habeck muss weg, dass dann die Grünen-Partei da Hurra schreit und sagt, genau so machen wir es. Ja, also ist jetzt irgendwie nicht in meiner Vorstellungskraft.
Also die liebe Annalena, die ja vom Völkerrecht kommt, und der liebe Robert, der ja, wissen wir, eher von den Schweinen kommt, wie sie das mal ausgedrückt hat, oder von der Landwirtschaft. Also Annalena Baerbock wird doch schon sehr, sehr daran hängen, weiterhin ein Amt, wenn nicht sogar Außenministerin, inne zu haben. Das Amt der Außenministerin.
Ja, aber ich glaube, das kann sie vergessen. Oh, dazu war ihre Performance zu umstritten. Und Merz ist ja, der ist ja eigentlich selbst ein Außenpolitiker. Oder sieht sich jedenfalls in der Rolle. Ich glaube nicht, dass das passt. Ja? Also Außenministerium weiter unter Annalena Baerbock.
Können wir abhaken. Also würde ich jetzt nicht drauf wetten.
Ja. Würde ich jetzt nicht drauf wetten.
Ja. Okay. Dann bedeutet das ja für sie auch. Sie muss mal gucken, was sie denn weiterhin macht. Weil als Oppositionsführerin sehe ich sie jetzt auch nicht.
Das ist die Frage. Du hast ja ein Bundestagsmandat. Das ist halt in der Politik manchmal so, dass man dann nicht mehr bei denen dabei ist, die machen, sondern du bist im Bundestag und bist dann die Opposition. Das hat ja die CDU jetzt auch jetzt 3,5 Jahre erlebt. Ja. Also klar, ich meine, die ehemalige Außenministerin findet auch noch andere Jobs. Ja, das ist ja, da kannst du rund um die Welt reisen und jeden Abend irgendwo einen hochbezahlten Vortrag halten. Ja? Oder schreibst Bücher. Das heißt, da kommt man schon über die Runden auch als ehemalige Außenministerin. Ja? Also über die müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Ja? Aber das ist halt Demokratie, wenn man dann wieder in der Opposition landet. Ja? Und dann sitzt man halt wieder auf seiner Bundestagsbank.
Ja, Ist wirklich, das kann passieren. Ist ein hartes Geschäft. Und du hast vorhin Christian Lindner angesprochen. Also, das habe ich richtig verstanden. Entweder er wird das Comeback-Kid, wie man so schön sagt, oder es ist als Parteivorsitzender mindestens vorerst, wenn nicht für immer, Schluss.
Ja, also, man muss ja irgendeine glaubwürdige Konsequenz nach sowas ziehen. Wir kommen von, was waren es, 13-14% vor 3,5 Jahren. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass man unter 5% landet und aus dem Parlament rausfliegt, dann muss natürlich an der Spitze eine Konsequenz gezogen werden. Alles andere wäre maximal unglaubwürdig. Ja, so sehe ich das. Ja. Und Lindner ist ein, der hat Verdienste für seine Partei. Der hat auch viele kluge Sachen und gute Sachen umgesetzt. Er war, wie ich finde, auch in dem Teil der Regierung, als die Regierung noch zusammen war, hat er eine wichtige Rolle gespielt als Korrektiv gegenüber den Grünen. Aber wenn er die Partei halt jetzt aus dem Parlament führt, dann muss da eine Erneuerung her. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auch so sieht.
Aber das Szenario, was Wolfgang Kubicki, den wir am Anfang gehört haben, der ist ja sehr drastisch immer in seiner Ausdrucksweise, der tatsächlich Angst hat, dass es die FDP, wenn sie jetzt nicht noch den Sprung über die 5%, dass sie dann auch als Partei mehr oder weniger sich auflöst. Das ist ja schon ein hartes Szenario.
Diese Angst muss man haben, aber wir haben es ja schon mal erlebt. Die Partei ist ja schon mal aus dem Bundestag geflogen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da war eine der letzten Dienstfahrten von Guido Westerwelle in seiner gepanzerten Limousine. Da rief er mich aus dem Fond seines Autos an, auf dem Handy und sagte, Herr Quos, vergessen Sie mir die nächsten 4 Jahre die Liberalen bitte nicht. Ne? Wir sind wichtig. So. Also, ich habe natürlich da keine Zusagen gemacht, weil ich natürlich ein Journalist bin, der hier neutral unterwegs ist. Aber ich habe verstanden, was er meint. Der liberale Gedanke, der ist wichtig. Und die liberale Idee, und die hat sich ja dann auch wieder durchgesetzt und ist wiedergekommen. Also die Gefahr allerdings ist diesmal größer, weil natürlich sich Gliederungen auflösen. Wenn da fehlt Geld, man kann dann quasi nicht mehr in den Ländern sichtbar präsent sein. Und das macht natürlich den Wiedereinstieg in den Bundestag wahnsinnig schwer.
So, ich glaube, wir haben so ziemlich die wichtigsten und offensichtlichsten Personen mal kurz abgehakt, die da im politischen Berlin aktuell noch bei manchen eine Rolle spielen. Über Friedrich Merz, Jörg, müssen wir, glaube ich, nicht reden. Der wird einfach Kanzler, also einfach im Sinne von der wird's. Und dann muss man mal abwarten, wie das läuft. Gibt es noch irgendeine Person im politischen Berlin, von der du sagst, die haben wir eben nicht erwähnt und auf die sollten wir in Zukunft aber unbedingt achten?
Heidi Reicheneck.
Das ist doch gut, dass du es
ansprichst. Heidi Reicheneck hat die Linkspartei hat den Sarg nochmal alleine aus dem Grab gewuchtet.
Ja.
So. Einfach durch ihre erfrischende Art, durch ihre, würde ich mal, ihr glaubhaftes soziales Engagement. Ja, das ist ja keine Frau, die am liebsten über die Solidarität der Welt philosophiert, sondern die sich in ihrer Region gekümmert hat, dass Kinder in problematischen Familien warmes Essen bekommen. Also die hat auch so eine Ausstrahlung auf junge Leute, die ihr das abnehmen, dieses Linkssein und dieses Gerechtsein wollen und so. Und die hat auch so eine extrem erfrischende Art. Die Bundestagsrede ist, glaube ich, 30 Millionen Mal gesehen worden auf Social Media, die sie da gehalten hat nach dieser seltsamen Abstimmung. Also die ist ein Game Changer im linken Lager gerade, ja. Und auf die müssen wir, glaube ich, weiter gucken.
Ja, und da würde ich auch immer die Empfehlung mal aussprechen, sich das nochmal bei Instagram auch anzugucken, was die Dame dort macht. Weil es ist wirklich, egal ob wie man zu den Linken steht, es ist so erfrischend und es ist einfach, ich glaube, politisch profitieren sie natürlich auch ein bisschen davon, dass sie durch das Verhalten beziehungsweise durch dieses Abstimmungsverhalten von Friedrich Merz im Bundestag, das will ich gar nicht bewerten, aber das hat in der linken Bubble, glaube ich, enorm nochmal motiviert zu sagen, ja, ich muss jetzt zur Wahlurne gehen, ich muss die Linken wählen, weil das ist das Einzige, was noch hilft. Ja.
Gerade die Jungen.
Das ist wirklich
schwer. Die hat Kultstatus bei den Jungen erreicht in kurzer Zeit und das hat sich die letzten Wochen dramatisch verstärkt und mal gucken, ich meine, 9% bei YouGov, wenn wir 38% noch unentschlossen haben und unterstellen, dass da viele Junge dabei sind, das kann am Ende auch zweistellig enden.
Ja, absolut. Wir haben, als wir uns beide vorhin zusammengeschaltet haben, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, haben wir festgestellt, dass eigentlich so in den 4- bis 6-wöchigen Zyklen, die wir beide haben, bis wir uns im Podcast wieder treffen, die Welt immer noch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, durchgeschepperter ist. Egal, wie man das bewerten will, man kann ja über J.D. Vance Rede das eine und das andere sagen, aber es ist wirklich im Moment so eine Turbine da am Werk, die das Ganze verschnellert, finde ich auch. Man kommt ja kaum noch hinterher mit den Meldungen. dass wir eigentlich doch sagen müssen, um nochmal auf das berühmte Parteien-Koalitionsgeschacher zurückzukommen, theoretisch können wir uns ja nicht einen einzigen Tag erlauben, ohne eine funktionierende Regierung dazustehen.
So ist es. So ist es. Und das wird auch für Friedrich Merz, wenn er Kanzler wird, eine brutale Herausforderung, weil er muss diese 4 Jahre nutzen, um einfach Deutschland muss so fit sein und so resilient gegen eine mögliche AfD-Regierung. Also in diesen 4 Jahren müssen die Probleme beseitigt sein. Und die Weltprobleme, die sind ja noch viel größer. Er muss im Grunde genommen Europa zusammenführen. Ja, wir haben einen Chaos-Gipfel in Paris erlebt, wo sie alle auseinandergerannt sind und gesagt haben, wir müssen uns einiger werden, aber niemand hat irgendeine Idee gehabt, wie das funktionieren soll. Ja, und so wie sich jetzt Amerika aufstellt und Donald Trump und Wladimir Putin anfangen, eine neue Weltordnung zu schreiben, da muss jetzt der künftige Bundeskanzler super hart dran arbeiten, dass Europa nicht komplett unter die Räder gerät. Ja, und alle alten Gewissheiten sind leider über den Haufen geworfen.
Und er muss es auf jeden Fall hinkriegen. Ich kenne Herrn Macron ja nicht persönlich, aber zwischen Scholz und Macron hat es ja ganz offensichtlich so gar nicht funktioniert und sie haben auch scheinbar keine gemeinsame Arbeitsmethode definieren können. Das ist doch traditionell immer der erste Besuch, der Auslandsbesuch, oder? Vom Bundeskanzler, dem neu gewählten, nach Paris.
Ja, das ist traditionell so. Könnte aber auch Polen sein als Signal an den Partner und den Nachbarn, der am ehesten bedroht ist durch den Krieg. Aber ich würde auch sagen, seine erste Reise geht nach Paris. Oder er will einen besonderen Akzent setzen und fliegt als erstes nach Washington. Hm. Aber ich würde auf Paris tippen. Hm.
Aber ist ja auch am Ende alles völlig egal, weil das einzige Gute, sage ich mal, was an der ganzen Weltsituation im Moment für Deutschland und Europa eigentlich im Raum steht, das einzig Gute ist doch, wenn wir es jetzt nicht gerafft haben, was zu tun ist, dann werden wir es niemals begreifen. Jetzt ist unsere letzte Chance, oder?
Das kann man so formulieren. Jetzt muss was passieren. Diese Regierung, die jetzt gebildet wird, die muss die Herausforderung meistern. Sonst sieht es finster aus.
Hm. Also das ist ja immer ungewöhnlich, dass wir beide mit so einem finsteren Ausblick hier rausgehen. Ja, deswegen, ich habe noch eine Sache. Jörg, vielleicht können wir noch hauchpositiver gucken. Und zwar, weil eine Wahl nämlich ja schon stattgefunden hat. Das hast du sicherlich auch gesehen. Bei den unter 18-Jährigen ist keine offizielle Wahl, weiß ich. Aber das Ergebnis wurde deutschlandweit über die Schulen erhoben. Und das Ergebnis ist sehr, sehr spannend. Und die von dir ja eben schon für ihr Handwerk gelobte Linke ist dort auf Platz 1 mit 21%. Da deutet sich ja ein bisschen das an, was du gesagt hast.
Ja, genau. Das ist so wie so ein Vorbote dessen, was da am Sonntag passieren wird. Und gut, dass junge Leute eher links wählen, ist ja nicht so ganz überraschend. Also wenn man auf seine eigene Biografie blickt, kann man ja meistens selber feststellen, dass man im Alter eher bürgerlicher, konservativer wird und am Anfang ziemlich wild war. Ja, ich kenne deine politische Biografie nicht.
Nein, aber es ist genau so.
Das ist eigentlich ein ziemlich typischer Verlauf eines politischen Lebens, ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie viele Junge sind so entschlossen, dann links zu wählen, ja. Und da haben die jetzt ganz gute Chancen, glaube ich. Auch durch die Weltlage.
Ja, wir haben mit der FDP angefangen, Jörg, deswegen möchte ich in unserem Podcast zum Schluss auch nochmal die FDP aus dieser U18-Wahl erwähnen. Und das kommt uns, glaube ich, bekannt vor. Die FDP liegt mit 3,4% knapp hinter der Tierschutzpartei, das hatten wir doch schon mal bei einer anderen Wahl in Brandenburg, glaube ich. Ne?
Das ist bitter für Christian Lindner, weil er ja, ich meine, er selbst nicht so alt ist und sieht sich auch eher bei den jugendlichen, dynamischen, Fortschrittsgewandten und er bricht da auch immer eine Lanze für die jungen Menschen in Deutschland mit seiner Schuldenbremse und der Verpflichtung, wir müssen die Renten so gestalten, dass auch die Jungen noch was abkriegen, aber es hat nicht funktioniert in diesem Wahlkampf. Das ist das Schlimme. Die Liberalen sind da nicht durchgedrungen und haben diese Klientel offensichtlich auch nicht richtig erreicht.
Jörg, ich sag tausend Dank für deine Zeit. Wir haben diese
sehr gerne
Regierungsperiode sozusagen teilweise gemeinsam verbracht. Ich hoffe, wir machen das auch mit der neuen Regierung wieder. Macht immer sehr viel Spaß mit dir und ich wünsche dir und allen Hörern einen fantastischen Wahlsonntag.
Ja, vielen Dank und geht alle wählen. Ja? Nehmt euer Stimmrecht wahr. Das ist, glaube ich, dieses Mal ganz besonders wichtig. Vielen Dank, Marcel.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.